Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 11 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick.
Hallo. Hi, hi Michael. Fühlst du dich schon ganz weihnachtlich?
Oh ja.
Feiertäglich.
Ja, Weihnachtsstress und so. Aber gut, dass du es erwähnst.
So ein Zufall.
So ein Zufall.
Man könnte meinen, wir haben uns abgesprochen. Aber
also morgen in einer Woche ist Weihnachten und deswegen habe ich mir gedacht, da muss unbedingt noch ein Weihnachtsfilm her. Und mein L-Film ist einer deiner Lieblingsregisseure, glaube ich. The Long Kiss Goodnight von Rennie Harlin.
Oh. Das ist eine verfrühte Bescherung.
Ja.
Erzähl mal.
Ich meine, gut, der ist ja auch von 1996. Ich meine, es war eh ein total tolles Filmjahr. Ich habe vorhin hier mal die Liste noch durch, was da an tollen Filmen war. Fargo, Trainspotting, Scream, auch tolle Actionfilme, The Rock, Twister, From Dusk Till Dawn, Broken Arrow, Last Man Standing und auch ein toller Weihnachtsfilm, und zwar Jingle All the Way von Arnold Schwarzenegger. Aber nein, ich rede heute über The Last Kiss Goodnight oder wie er bei uns im Kino hieß, Tödliche Weihnachten. Auf Video hieß er dann wieder The Last Kiss Goodnight.
Long Kiss Goodnight, glaube ich.
Ach nein, The Long Kiss Goodnight, natürlich. Aber ich lese mal vor, was das Lexikon des internationalen Films dazu sagt. Der letzte Satz ist wirklich göttlich, das ist großartig. Eine Ehefrau und Mutter in einer Kleinstadt muss erkennen, dass sie ein Vorleben als bezahlte Killerin hatte, das sie bisher durch Amnesie verdrängt hat. Sie macht sich auf die Spuren ihrer Vergangenheit, was ihre früheren Auftraggeber von der Regierung mit allen Mitteln zu verhindern versuchen. Actionfilm, der verschiedene Elemente des Genres bis hin zum Hongkong-Kino zu einer unterhaltsamen Mischung verbindet, wobei ihm aber ein übergreifendes Konzept fehlt. Allein die ungewöhnliche Präsenz der Hauptdarstellerin als Actionstar hält den Film zusammen.
Oh, so weit waren wir also in der Zeit.
Genau, also diese ungewöhnliche Präsenz der Hauptdarstellerin.
Ja. Gut. Mutet so ein bisschen komisch an, tatsächlich, ja.
Mutet ein bisschen komisch an, wobei der Film ist ja, spielt ja genau mit dieser Rolle, das ist so genial. Ich liebe diesen Film, ich finde den super. Ich habe den, glaube ich, 20 Jahre lang nicht gesehen, bis ich ihn wirklich zu Weihnachten 2017 wieder mal geschaut habe und dann mich wieder neu in den Film verliebt habe. Weil eben, wie ich vorhin erwähnt habe, der kam 1996 raus und da war ich im Kino und habe den geschaut und war ein so tolles Jahr für Action, dass der Film irgendwie so unterging, ein bisschen. Und gut, ich habe mir dann auf Video damals gekauft, aber auch nur einmal so gesehen und dann ist der bei mir wirklich auch in Vergessenheit geraten. Darum habe ich den auch, tue ich den hier ohne Scham hier reinpacken, weil für mich ist das so ein wirklich vergessener Film. Kaum einer redet eigentlich darüber, weil jeder auch mit Actionfilm zu Weihnachten eigentlich sofort einen Anstieg langsam denkt, was ja auch die tolle Connection mit Rennie Harlin eigentlich hat. Aber eben, The Long Kiss Goodnight ging da ja unter, eben auch gerade in so einem tollen Jahr an Action. Ja, was halt da auch super ist, ist wirklich Gina Davis als diese Doppelrolle als Samantha Cain, dieses Mauerblümchen mit ihrem pottenhässlichen Pulli und der furchtbaren Frisur. Und dann ab der Hälfte des Films wird sie eben zu Charlie Baltimore, also einer wirklichen Bombshell, blonden Bombshell, die eben Sprüche klopft, wie eben Samuel Jackson sagt, dass Seemänner fluchtartig die Bar verlassen.
Ja.
Gut, wo das Lexikon vielleicht ein bisschen recht hat, so ein richtiges übergreifendes Konzept. Die Story ist ein bisschen dünn. Es hat zwar ein super Drehbuch von einem, damals kannte man ihn ja auch kaum, Shane Black, heute. Wann ist Last Boy Scout?
Er macht ja Schlagzeilen als der bestbezahlte Drehbuchautor in Hollywood, der vor Lethal Weapon geschrieben und Last Boy Scout. Und dergleichen. Und man hatte ihm irgendwie Millionenbeträge für seine Drehbücher bezahlt. Deswegen war ja auch der Schock so groß, dass eben Long Kiss Goodnight an den Kinokassen überhaupt nicht performte.
Ja, stimmt. War auch ein richtiger Flop. Naja, aber das Drehbuch ist super. Also das Einzige, was ich sage, ist der Bösewicht ist nix. Also,
ich kann mich gar nicht an den erinnern.
Ja, ich musste auch googeln, wenn ich überhaupt gespielt habe. Das war Timothy, hieß der. Das war der Ex von Charlie Baltimore, gespielt von Greg Bierko. Also an was man sich da ja eher erinnert ist, David Morse spielt da ja auch einer der Bad Guys und Brian Cox hat eine kurze Rolle, aber eben die Show stehlen halt wirklich Gina Davis und Samuel L. Jackson, vor allem die Chemie zwischen den beiden, also auch vor allem, weil Samuel L. Jackson da noch so eine, ich meine heutzutage, wenn du das sagst, Samuel L. Jackson ist dieser Larger-than-Life-Charakter, wo du nur wartest, dass er Motherfucker irgendwo sagt. Und in dem Film ist das irgendwie ein bisschen downgeplayed, das Ganze. Er versucht ja immer diese Voice of Reason zu sein, dieser Privatdetektiv, der zwar erstmal diese Samantha Cain zwar abzocken wollte, aber dann doch sie versucht, sie vor sich selbst zu schützen, vor dieser Charlie Baltimore. Ja, das ist einfach, es gibt so geniale One-Liner da drin, die Chemie passt, die Action ist super. Also gerade das Finale ist bombastisch gut. Schaut's ihn euch bitte an, der Film ist ganz toll und kann man auch wirklich in einem Atemzug auch mit Stirb langsam sagen. Ich habe mal in meiner Review damals geschrieben, es ist der Stirb langsam, den wir 1996 nicht verdient haben.
Sehr, sehr schön. Ich habe ihn auch damals im Kino gesehen, ich fand ihn super. Ich glaube aber tatsächlich, ich habe ihn seitdem nur einmal wieder gesehen, das ist auch mindestens 15 Jahre her. Aber ich habe ihn auch sehr geliebt. Und ich mag die... Ja, ich war ein großer Fan des Drehbuchs. Ich habe bei dem Film so ein bisschen die Sorge, dass er mir nicht mehr so gut gefällt wie damals. Ich erinnere mich eben auch an einige unnötige Gewaltspitzen, was eben auch so Rennie Harlan typisch ist. Also man erinnert sich an den Eiszapfen in Stirb langsam 2 oder auf dem Stalaktiten aufgespießt in Cliffhanger und sowas, was Rennie Harlan eben immer gerne macht. So möglichst brutale Tode.
Ja, aber du musst wirklich sagen, man ist ja jetzt nach den ganzen John Wicks und so, ist das wirklich auch ein Film. Wenn der heute rauskommen wird, wird man ihn dafür loben, weil er eben die Action ist ruhig und die Kamera ist weit weg. Und wie gesagt, Gina Davis spielt ja auch viele ihrer eigenen Stunts da und macht das wirklich super. Würde der Film heute rauskommen, wäre das, glaube ich, auch ein Hit.
Vielleicht ein größerer. Also ich war jetzt letztens so ein bisschen enttäuscht von denen. Ich finde das eine grundsätzlich gute Richtung jetzt seitens großer Hollywood-Studios zu sagen, wir machen jetzt Actionfilme mit weiblichen Stars. Wir machen sowas wie Sparrow oder Atomic Blonde. Letztendlich war ich aber fast immer von den Filmen so ein bisschen enttäuscht. Nicht wegen der Hauptdarstellerin, die haben ihre Sache super gemacht, sondern einfach, weil die Inszenierung so konventionell war. Aber The Longest Good Night, deswegen finde ich es erstaunlich, dass das hier so auch kommentiert wird im Lexikon des internationalen Films, ist, finde ich, überhaupt nicht gewöhnungsbedürftig, weil auch Gina Davis das mit so einer Selbstverständlichkeit spielt. Man muss ja auch sagen, dazu gehört vielleicht aber einfach ein bisschen Filmwissen, zum Beispiel im Hongkong-Kino war dieses Subgenre, dieses Girls with Guns, Actioners, total etabliert. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich damals ins Kino bin und da gar nichts Besonderes daran fand, weil es war eben, da liefen eben Filme wie die Angel-Filme oder die Heroic Trio-Filme rauf und runter. Also es war überhaupt kein Ding, dass eben Frauen die Hauptrolle in Actionfilmen spielen.
Genau, ja. Also ich habe damals auch nie so, das ist halt ein Actionfilm mit Gina Davis, die war ja damals angesagt.
Ja.
Und ja.
Hast du eine Lieblingsszene?
Ja.
Die Folter auf dem Mühlenrad.
Nein, eigentlich nein. Die Explosion am Schluss. Bombastisch. Das ist super. Und wenn du den auf Blu-ray anschaust, das kommt im Heimkino richtig gut rüber. Das ist richtig toll. Ich liebe große Explosionen. Das war.
Cool. Muss ich auch mal wieder sehen.
Absolut. Was hast du mitgebracht, Patrick?
Ja, jetzt werde ich, jetzt drücke ich hier die vorfeiertägliche Stimmung mit was total heady ist und verkopft tatsächlich, was ein und dasselbe ist, also rhetorisch jetzt nicht ganz gut gelöst, aber vielleicht eine gute Einführung, um zu sagen, ich spreche über Los Angeles Place Itself, weil ich tatsächlich wirklich mal so ins Granulare gehen wollte und wirklich mal auch mal einen Film mitbringen wollte, von dem wahrscheinlich 9 von 10 unserer Hörer sagen, nie gehört, wirklich nie gehört.
Richtig.
Ist auch kein Wunder, weil er ist wirklich schwer verfügbar. Man muss da schon den kleinen Umweg gehen, glaube ich, ist zurzeit der einzige Weg, um bei einem kleinen Verleih in den USA die DVD oder Blu-ray zu bestellen. Bis vor 2-3 Jahren war der Film überhaupt nicht verfügbar. Es war eigentlich eher so ein reines Festival-Ding und Museumsausstellungsstück. Aus dem einfachen Grund, dass sich der Film eben sehr, sehr vieler Filmclips, also Ausschnitte aus anderen Filmen bedient und das einfach rechtlich eine Katastrophe war. Natürlich für irgendeinen Verleih, der sagt, ich möchte dieses Ding verleihen, weil der Film zeigt eben 40, 50 Clips aus anderen Filmen. Ja, deswegen ist er quasi unzeigbar in einem größeren Rahmen. Man kann den eigentlich niemals so breitenwirksam ins Kino bringen, zum Beispiel, oder auf DVD oder Blu-ray rausbringen. Aber es ist jetzt geschehen. Ich hatte vor ein paar Jahren die Möglichkeit, ihn zu gucken. Der Film ist von 2003. Und ich bin froh, dass hier ein Lexikon des internationalen Films dazu einen Eintrag hat, weil ich glaube, er ist tatsächlich nie in Deutschland offiziell erschienen. Aber trotzdem schreiben sie hier, die Filmindustrie habe die Stadt Los Angeles zu ihrem Nachteil verändert. Auf der Grundlage dieser These entfaltet der fast 3-stündige Essay-Film eine politisch-philosophische Vorlesung in Bildern. Darin eingebettet sind Ausschnitte aus über 200 Kinos 200, ich habe von 50 geredet, aus über 200 Kinofilmen von der Stummfilmzeit bis in die Gegenwart, die in Los Angeles gedreht wurden oder dort spielen. Sie untermauern zwar nicht immer die subjektiven Anschauungen, doch eröffnet die thematische Gliederung der Ausschnitte neue Zusammenhänge zwischen Hollywood-Bildern, realen Bildern aus der Stadt und den Theorien übers Kino. Ab 16. Klingt nach wenig Fun. Ist tatsächlich aber mordsmäßig unterhaltsam. Also es ist ein Jahr noch, wie hier schon richtig steht, die Regie führte Thom Anderson, gebürtig aus Chicago kommender Filmmacher, der aber in Hollywood, also in Los Angeles, aufgewachsen ist und eben Zeit seines Lebens beobachtet hat, wie sich die Filmindustrie oder die Repräsentation der Stadt, in der er lebt, so im Kino entwickelt und damit offenbar ein Beef hat. Was macht er also? Er ist Videokünstler, er ist Dokumentarfilmmacher, mittlerweile Dozent an einem sehr bekannten Filminstitut, an einer sehr interessanten Film, sehr renommierten Filmuni in Los Angeles. Er macht eben selber einen Film dazu. Er macht aber einen Film, der quasi nicht irgendwie zeigbar ist außerhalb von Festivals, eben aus dem genannten Grund. Und zwar ein dreistündiges Epos, ein Essay-Film, was sich fast nur aus Ausschnitten aus anderen Filmen speist, die er eben durch eine Erzählerstimme, Enke King spricht die, kommentieren lässt. Dabei geht es eben um die Repräsentanz von Bevölkerungsgruppen, von ethnischen Minderheiten in Los Angeles, von bestimmten Berufszweigen, aber vor allem geht es eben um die Repräsentanz reeller Räume und filmischer Räume und inwieweit die miteinander korrespondieren, harmonieren oder sich vielleicht sogar betrügen, inwieweit das Bild, was wir eben in Los Angeles auf Celluloid sehen oder jetzt auf digitalem Filmmaterial, tatsächlich dem Bild der Stadt entspricht, die Thom Anderson so hat. Ich glaube, so die Idee, diesen Film zu machen, die fußt in einer Konversation, der im Rahmen hatte seiner Akademikertätigkeit über LA Confidential, dem er quasi Missrepräsentation seiner Stadt ankreidet. Unter anderem eben dadurch, dass moderne Architektur in LA Confidential nur mit negativen Filmgestalten assoziiert wird, dass dort eigentlich ethische Vielfalt gar nicht stattfindet, niemand öffentliche Verkehrsmittel nutzt und eben dieser Film über den grünen Klee gelobt wurde, als wirklich so ein authentischer, gritty Neo-Noir, der endlich mal zeigt, wie es damals so wirklich war in den 40er, 50er Jahren. Und er sagte eben, ha, drauf geschissen. Okay. Und er nutzt eben dieses filmische Essay, um zu sagen, das ist das wahre Los Angeles, dort ist L.A. Also er differenziert auch immer allein schon durch diese Begrifflichkeit, seine Stadt ist Los Angeles, die filmische Stadt ist L.A., die er nicht so liebt. Das klingt jetzt irgendwie auch nach so einem Thesenfilm, nach so einem Agenda-Film, der irgendwie wenig Spaß macht, so von wegen, lass uns mal das Kino zerrupfen, weil es irgendwie immer an Authentizität mangelt, aber darum geht's weniger. Es geht weniger darum zu sagen, so, ha, guck mal hier, das Gebäude ist in dem Film ein Wasserwerk und in Wirklichkeit ist es aber doch ein AKW. Es geht ihm nur darum, dass er das Gefühl davon in Los Angeles zu leben, authentisch transportiert wird und die Räume authentisch dargestellt werden und auch die Geografie des Raumes, also dass irgendwie keine Verfolgungsjagden stattfinden, die in einem Bezirk beginnen und irgendwie jemand fährt um die Ecke und sie sind irgendwie 10 Kilometer weiter. Das ist so ein bisschen, das klingt fast kunstfeindlich, fand ich, dieser Ansatz, und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gesträubt davor, den Film zu gucken, bis eben viele Leute zu mir sagten, mach mal, das ist maßlos unterhaltsam. Ich stimme mit fast keiner seiner Thesen überein, weil er eben sehr auf Akkuratesse pocht, aber es ist ein unglaublicher Spaß, einfach seinen Anekdoten zu lauschen. Also das Skript hat er geschrieben, auch wenn es nicht seine Erzählerstimme ist. Auch diese ganzen, sagen wir mal, Brüche zwischen authentischem Lebensraum und fiktivem Lebensraum so zu beobachten, wie er das beurteilt. Tatsächlich auch über den Film, also neue Filme zu entdecken. Er zitiert zum Beispiel Filme wie The Exiles oder Bush Mama als herausragende Beispiele für Los Angeles Filme, die den Raum authentisch repräsentieren. A Killer of Sheep ist auch ein Film, der bei ihm angeführt wird. Der ist vielleicht ein bisschen bekannter, der Charles Burnett-Film. Und es macht eigentlich unglaublich Spaß, über diesen Film neue Filme zu entdecken und einfach filmische Szenen, die vielleicht auch, also er zeigt ja auch zum Beispiel Clips aus Jerry Bruckheimer-Produktionen, wenn irgendwie Nicolas Cage da irgendwie durch die Gegend rast. von denen er sagt, so ja, so kann das einfach alles gar nicht sein.
Ist das jetzt, kann ich mir das so vorstellen, jetzt wie Kojaniqatsi irgendwie so, oder ist das...
Kojaniqatsi lässt sich ja quasi, na gut, ich wollte gerade sagen, selber eine Meinung bilden, aber ist ja auch nicht so, weil natürlich da der Regisseur auch, Reggio heißt der, glaube ich, ne? Godfrey Reggio, da natürlich auch deine deine Meinung lenkt, indem er die Bilder mit einem entsprechenden Score von Philip Glass so zusammenschreibt, dass du davor sitzt und sagst, oh, erschütternd. Das macht Los Angeles Plays Itself natürlich auch, aber eben durch diesen kommentierenden Voice-Over.
Der macht das ständig, der Voice-Over, oder?
Ja, natürlich. Ungleich zu Kyanis Quatsi gibt es eben kein originäres Filmbild, also tatsächlich eine kreative Eigenleistung, in dem Sinn, dass tatsächlich selber als Filmbilder produziert wurden. Los Angeles Plays Itself, die ganzen 3 Stunden speisen sich nur aus bereits gefilmtem Material, was in anderer Form so veröffentlicht wurde. Aber es ist eben wie so ein Remix von einem Song, den du magst.
Mhm. Also rein am Schnitttisch entstanden.
Ja, das spielt ganz wunderbar vor deinen Augen. Und wie gesagt, also für mich ein herausragender Film. Nicht so sehr aufgrund seiner Thesen, aber einfach nur für den Ehrgeiz, der dahinter steckt. Das muss unglaubliche Arbeit gemacht haben, das ganze Zeug so in wirklich mit der Vorwärtsbewegung eines Musikvideos, was sich immer verlangsamt und dann wieder schneller wird und dann ein Crescendo macht und dann irgendwie ein Decrescendo irgendwie wieder, also in seinem Tempo sehr, so stark variiert, das alles so zusammenzustückeln. Also es ist wirklich ein Labor of Love, und selbst wenn man das anguckt und sagt so, ja, ist vielleicht so alles so ein bisschen akademisch, es ist eine tolle Filmerfahrung, und ich habe mir, also wer den Film guckt, wird auf jeden Fall rausgehen und 10, 20 Filmtitel auf der Liste haben, von denen man sagt, die muss ich jetzt aber auch sehen.
Ach cool. Weiß man dann auch wirklich, welche Filme da laufen? Oder muss man sich echt selber mit einer Liste dann irgendwie...
Es gibt Texttafeln. Und wenn es besonders herausragend ist, dann wird auch der Filmtitel nochmal im Voice-Over genannt.
Aber das klingt echt sau interessant. Hast du diesen, wenn ich da einhaken darf, diese Dokumentation, die vor kurzem war, über die Watts Riots LA 92 gesehen?
Nein.
Da hat es ja auch kein original gefilmtes Dings, und der Film erzählt sich ja auch nur aus dem Newsmaterial der Aufstände damals. Auch interessant. Also
ich finde grundsätzlich also diese filmische Form ganz interessant. Ich meine, natürlich, das kann man auch schlecht machen, wie man alles schlecht machen kann und gut machen kann.
Ja, ja.
Deswegen habe ich eben auch bewusst gesagt, es ist kein Dokumentarfilm, es ist eben Essayfilm. Es ist der glaube ich, hier glaubwürdigere Begriff tatsächlich, weil es gibt nicht sowas wie Dokumentarfilm-Szenen, du siehst eigentlich keine. Es gibt Ausschnitte aus Dokumentarfilmen in Los Angeles Plays Itself, aber es gibt nicht sowas wie, wir sind jetzt rausgegangen und haben Leute interviewt.
Ja. Also.
Und bevor du deine Lieblingsszene fragst,
was ist
denn, es ist eine Unmöglichkeit, leider. Also sehr lohnt, ist bei Cinema Guild, einem kleinen Verleih in den USA erschienen, die vor überwiegend Festival und museale Filme, so möchte ich mal sagen, verleihen, also auch so Videokunst und sowas, ist ein kleines Label. Ich glaube, die Blu-ray kostet immer noch 25, 30 Dollar. Man muss eben wissen, ob es einem das wert ist. Gibt bestimmt auch andere Wege, um da ranzukommen, aber die empfehle ich natürlich ausdrücklich nicht.
Aber ich habe eine Frage. Welcher Film, der da drin ist, ist denn dein Lieblingsfilm? Oder hast du einen Film daraus entdeckt?
Ja, also mein Lieblingsfilm, das wäre wahrscheinlich Kiss Me Deadly. Aber der steht eben sowieso bereits auf der Liste meiner Lieblingsfilme. Ansonsten, ja, die bereits genannten, die Exiles, Bush Mama, sind so irgendwie Filme, die mich neugierig gemacht haben und die ich immer noch nicht gesehen habe, leider, weil es eben auch relativ schwierig ist, da ranzukommen. Das sind auch so semi-dokumentarische Spielfilmprojekte von überwiegend schwarzen Filmemachern oder, sagen wir mal, Filmmacher mit einem latino-hispanischen, schwarzafrikanischen Migrationshintergrund, die einfach kaum irgendwo verliehen werden. Aber ich muss die unbedingt raussuchen. Also, wie gesagt, man nimmt da eine Menge Filmtipps mit, und die wenigsten davon habe ich bisher gesehen, aber ich versuch's. Ich habe nur ein paar Jahre vor mir.
Genau. Cool. Ja. Patrick, eine Woche bis Weihnachten.
Ja, genau. Und nächstes Mal wird es versprochen sehr viel leichter bei mir.
Auch bei mir auch. Bei mir wird es Wohlfühlfilm.
Bin gespannt. Ja.
Genau. Wir hören uns nächste Woche.
Bye.
Tschüss.